ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, herzlich willkommen aus der Stadt, auf die in den kommenden Tagen die Radsportwelt schaut. Ich freue mich sehr auf ein sehr spannendes Gespräch. Ich bin Moritz Kasserlet und grüße euch aus Frankfurt, sozusagen aus dem Hirn des deutschen Straßenradsports der Männer. Hier werden die wichtigsten Rennen in Deutschland geplant. Die Deutschlandtour, die Cycle Classics in Hamburg und eben auch der Radklassiker am 1. Mai, Eschborn Frankfurt. Ich bin bei der ASO Germany und bei Geschäftsführer Matthias Pietsch. Herzlich willkommen im Tourfunk.
Hallo, freue mich, dass ich da sein darf.
Wir sind in der Otto-Fleck-Schneise, berühmte Sportadresse in Deutschland, direkt am ehemaligen, jetzt heißt es nicht mehr Waldstadion. Hier sind ganz viele Sportverbände, der DSB natürlich allen voran, der DOSB, Bund Deutscher Radfahrer, jetzt German Cycling. Und wir sind nicht nur in der Otto-Fleck-Schneise, wir sind auch in der Einflugschneise. Also zwischendurch fliegt immer ein Flugzeug rüber, nicht wundern, das ist hier ganz normal. Ja, und ich kam hier vorhin rein in eure Räumlichkeiten und also es hat mich jetzt nicht überrascht, aber ich habe sofort gesehen, ihr seid hier gerade voll in Action. Wir sind kurz vorm Rennen in Frankfurt. Was müsst ihr jetzt noch so machen?
Na, das ist eine geschäftige Zeit, wo aber eigentlich die Planungen sind alle abgeschlossen, aber wir haben ja viele Leute, die gebrieft werden müssen. Also hier kommt dann öfters nochmal einer rein, der nochmal eine Info braucht. Es werden nochmal Mails hin und her geschrieben mit Dingen, die vielleicht noch fehlen. Und aber an sich könnten wir anfangen mit dem Event. Es werden auch Sachen gepackt. Bei uns im Lager ist jetzt gut was los, damit es morgen losgehen kann.
Ja, ich habe auch schon viele noch offene Kartons gesehen, wo Sachen reingelegt werden müssen oder rausgeholt werden müssen. Umso schöner, dass du Zeit hast für uns. Ich komme gerade fast direkt aus Lüttich. Wir haben heute Dienstag, waren auch unterwegs und ich habe am Wochenende mit meinem Kollegen Steffen Gahr vom Saarländischen Rundfunk gemeinsam mit vielen, auch deutschen Fahrern gesprochen, die sich sehr freuen auf eines der großen Rennen in ihrer Heimat. Auf was dürfen sich die Besucher freuen am 1. Mai?
Ich glaube erstmal auf gutes Wetter. Das ist die Wettervoraussichten sind richtig gut. Ja, und dann halt für uns jetzt als Veranstalter natürlich erstmal ein Topfeld. Also wir haben richtig gute Namen dabei von denen, die man im Frühjahr auch gut gesehen hat. Und dann ist halt Eschborn Frankfurt ja nicht nur das Profirennen, was läuft mit der UCI World Tour, sondern eben auch ein großes Breitensportrennen. Wir sind ausverkauft, wir haben 10.000 Teilnehmer, die auf die Rennstrecke gehen, auf die drei Strecken. Und dann natürlich ein großes Fest mit Laufradrennen. Wir haben noch ein U23-Rennen mit dem Süwag Energie Nachwuchscup, noch ein Nachwuchsrennen, die noch in Frankfurt laufen. Also es ist richtig viel los und natürlich, ja, es ist Klassikerzeit am 1. Mai. Das Rennen gibt es seit den 1960er Jahren. Tolle Hotspots mit dem Marmolzheiner Stich oder dem Feldberg, wo wir jetzt ja wieder zweimal drüber fahren. Also es wird richtig gut. Wir haben richtig Lust auch als Team, dass es jetzt in die Saison geht.
Und man muss sagen, wer das Rennen mal auch vor Ort erlebt hat, der bekommt auch mit. Also Frankfurt, aber auch Hessen, die Region, die lebt dieses Rennen so richtig, ne?
Ja, total. Es ist halt, da sieht man dann Historie, dass es einen Namen hat in der Region und eben nicht nur Frankfurt, sondern auch mit Eschborn, der Taunus-Region. Es ist 1. Mai, Feiertag. Die Leute haben das alle auf ihrem Schirm, dass das Rad gefahren wird. Und es ist halt eine große Begeisterung da. Und ich habe halt das Gefühl, so nach Jahren, wo es eher so ein bisschen Stagnation da war, auch in der Begeisterung, dass die halt seit Jahren wieder da ist. Und ich glaube, die Strecken werden voll sein. Es wird allen Spaß machen.
Ja, ganz wichtiger Hinweis, der Hessische Rundfunk überträgt das komplette Rennen ab Mittag schon. hessenschau.de, da findet ihr schon mal alle Infos, wie es da genauer laufen wird am Donnerstag.
Ja, 5 Stunden live, mega.
Das ist völlig großartig. Florian Nass ist, glaube ich, auch voller Vorfreude, um es vorsichtig zu sagen. Das ist ja sein Rennen, er mag das ja sehr.
Ja, hier kommt tatsächlich viel zusammen. Du hast schon angesprochen, der Hessische Rundfunk überträgt 5 Stunden live. Lokalmatador John Degenkopf, die ist ja leider verletzt, ja. Nichtsdestotrotz ist er trotzdem Lokalmatador und wird irgendwie beim Event mit dabei sein und trägt einfach für die Begeisterung bei. Und Florian Nass mit Heimrennen, die Stimme sozusagen der Tour de France, die halt mit kommentiert. Also hier kommt einfach vieles zusammen, wo man einfach sagt, jo, die Basis ist einfach wunderbar gegeben. Und das ganze Event hat sich in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelt. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf und freuen uns auf alles das, was kommt.
Ja, das heißt, es ist ein Rennen mit großer Tradition. Es ist schon fast ein Stück Kulturgut, das ihr hier veranstalten dürft seit einigen Jahren. Ist das eigentlich nur Freude oder auch ein bisschen Last, weil ihr eben diese große Verantwortung habt und wisst, ey, das ist hier wirklich sehr, sehr wichtig für viele Menschen.
Nee, es ist Freude und es bedarf halt immer einen langen Vorbereitungsweg. Also wir sagen immer so ein bisschen plakativ, die Vorbereitung für den 1. Mai beginnt am 2. Mai. Mhm. Ne, und die Zeit braucht man dann aber auch für die eigene Sicht, was am 1. Mai gelaufen ist, um dann wieder noch besser oder noch schöner zu machen. Das ist keine Last. Also das macht einfach nur Spaß. Wenn man die Möglichkeit hat, so ein Rennen zu organisieren. Dass es dazwischendurch Herausforderungen gibt, ist ja total klar. Aber es wird ja auch, ne, Roadbook oder technischer Guide heißt das ja im Profi-Radsport auch
gemacht. Da ist übrigens ein Flugzeug. Ich habe euch vorgewarnt.
Okay, ja. Kommt vielleicht nochmal eins. Was wollte ich sagen? Achso, und dann in die Siegerliste zu schauen, ne? Wer hat hier gewonnen mit Eddie Merckx und ja, Fabian Wegmann, Ete Zabel und wie sie alle heißen. Also große, große Namen, und da hat man natürlich einfach auch die Radsportgeschichte sozusagen vor sich und in den eigenen Händen. Das ist schon gut, und das auch weiterzuentwickeln.
Fabian Wegmann in einem Atemzug mit Eddie Merckx, das würde ihn jetzt sehr, sehr freuen.
Ja, viele Grüße. Ja. Ja,
liebe Grüße an Fabian, den wir auch gut kennen als ARD-Experten. Ihr scheut aber ja auch Veränderungen nicht. Das Rennen ist schwerer geworden in den vergangenen Jahren. Jetzt dreimal Marmolzheimer Stich, zweimal bei den Feldberg. Ich persönlich finde ja, das hat dem Rennen total gut getan, weil es eben weniger vorhersehbar ist und du auch eigentlich ein kompletterer Fahrer sein musst, um dieses Rennen zu gewinnen. Massensprint ist inzwischen eigentlich eher unwahrscheinlich. Jetzt zum dritten Mal in Folge hat es diesen Charakter. Was hat euch damals dazu bewegt, diesen Klassiker so zu verändern?
Na, ich weiß genau noch, das ist 2022 war die letzte Variante nur mit einmal Feldberg, und da war die Erkenntnis eigentlich schon im Rennen oder kurz danach, dass wir uns mit den Verantwortlichen des Rennens, also mit Fabian, mit Projektleiter Nathanael Bank und den Streckenverantwortlichen und auch mit den ASO mal zusammenhocken müssen. Und das hat dann wirklich zwei Wochen nach dem 1. Mai hat das stattgefunden, um einfach zu sagen, okay, Moment mal, wir müssen mal mit dem Rennen was machen, weil wir das Gefühl hatten, so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal, der Entertainment-Charakter ist so ein bisschen verloren gegangen, und es wussten alle Teams und Fahrer, wo es hinausläuft. Es gibt am Anfang die Spitzengruppe, und die wird nach der letzten Marmolzheimer Überfahrt halt auf dem Weg nach Frankfurt, weil es dann doch recht lang ist, bis ins Ziel werden die halt im Endeffekt gefangen oder wieder eingefangen, und dann kommt es halt zum Massensprint, und man hat gesehen in den Jahren davor, die Gruppen, die am Ende in Frankfurt ankommen, sind immer größer geworden, und dementsprechend war es klar, okay, wir müssen da einen Akzent setzen. So, jetzt ist es so, man kann sich natürlich keine Berge bauen auf dem Weg vom Taunus nach Frankfurt, um dann nochmal eine Schwierigkeit einzubauen, aber generell war es dann schon die Gegebenheiten mit dem Taunus schon klar, um Schwierigkeiten einzubauen. Da kam dann schnell die Idee auf, okay, wir müssen es hinten raus schwerer machen, und mit der zweiten Feldbergüberfahrt ist das möglich, und dann hat man halt direkt in 2023 gesehen, okay, die Teams haben es nicht ganz gleich geblickt, was es jetzt halt im Endeffekt heißt, und wir hatten ein wunderbares Rennen. Ich glaube, Marc Hirschi war dann auch in der Ausreißergruppe drin, und die haben alle gefightet, dass sie wieder zurückkommen, und die Sprinter, den hat's schwer getan, darüber zu über den Feldberg zu gehen. Und dann ist das Konzept gleich aufgegangen. Und dann haben wir gesagt, okay, das lassen wir jetzt auf jeden Fall so. Wir würden es gerne sogar noch ein Stück schwerer machen. Nicht um den Sprintern schwerer zu machen, aber einfach um dem Zuschauer was zu bieten, nicht nur vom Fernseher, sondern auch an der Rennstrecke, weil es geht ja beim Sport um Spannung, ne? Was passiert davon? Wenn es voraussehbar ist, dann wird es auf eine gewisse Weise langweilig, und das wollen wir nicht. Und von da war das der richtige Weg. Auch, warum ist es dann kürzer geworden im Ziel? Weil wir auch eine Schleife in Frankfurt weggenommen haben. Wir fahren ja Zielrunden, und früher waren das halt drei Zielrunden. Jetzt haben wir in Anführungsstrichen nur noch zwei. Das hat es dann auch wieder ein bisschen komprimiert, um den Ausreißern eine Möglichkeit zu bieten, vielleicht doch noch ins Ziel zu kommen.
Ja, und ihr habt ja auch sozusagen benutzt, dass jetzt die Ardennen-Klassiker hinter euch liegen direkt. Also viele, die gut in Saft sind. Also wenn man jetzt auf die Startliste guckt, da sind schon echt gute Namen dabei.
Ja, total.
Alaphilippe, Thibaut Nys, Van Gils, ja. Ben Healy, auch in guter Form. Also
jedes Team hat einen richtig namhaften Fahrer halt irgendwie dabei, und auch Fahrer dabei, die halt so Puncheure halt im Endeffekt sind, wo man weiß, okay, die können gut sprinten, die sind aber auch für eine Ausreißergruppe halt gut, und die kommen gut über Berge hinweg, und deswegen wird das spannend zu sehen sein, wie das ausgeht.
Ja. Ja. Matthias, wir sind hier in euren Räumlichkeiten. Früher war es die Gesellschaft zur Förderung des Radsports, steht draußen übrigens auch noch dran. Also von der ASO noch kein Wort, aber Wir haben im Vorfeld auch schon mal kurz gesprochen, es ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen hier schon. Also ihr habt euch ja auch vergrößert. Wie waren so die ersten Schritte hier in Frankfurt und wo seid ihr jetzt und wo wollt ihr hin?
Also man muss jetzt dazu sagen, dass das Unternehmen als Veranstalter gibt's ja schon ganz, ganz lange, also seit den 1960er Jahren. Das ist ja immer der Veranstalter gewesen, der früher rund um den Henninger Turm und jetzt Eschborn Frankfurt macht. Das war eben immer auch die Gebrüder Moos Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Und als die französischen Kollegen das Unternehmen übernommen haben, haben wir ganz bewusst diesen Namen so gelassen. Wir haben das Gebrüder Moos dann entfernt aus dem Namen, aber wir wissen, wo unsere Wurzeln sind. Und jetzt war es sozusagen nach knapp sieben Jahren, im Dezember haben wir uns umbenannt, einfach nochmal Zeit für den nächsten Schritt zu gehen und auch zu zeigen, wo wir denn jetzt hingehören. Und wir sind eben Teil der ASO, also der Amaury Sport Organisation, dem größten Radrennveranstalter der Welt, um dann halt das Germany zu ergänzen, um einfach klar zu machen, okay, wo wir halt dazugehören. Im Endeffekt ist jetzt eine Namensänderung, das ist immer noch die Basis der Firma ist immer noch gleich. Hier arbeiten 13 Festangestellte mit Unterstützung von Werkstudenten und Praktikanten und sondern gehen mit viel Herzblut und Leidenschaft für den Radsport jeden Tag an die Arbeit und bringen sozusagen die Veranstaltung halt voran. Von daher war das ein logischer Schritt dann mal, genau. Das ist die Förderung des Radsports, die tragen wir immer noch im Herzen da mit dabei, aber nicht mehr im Namen.
Immer auch die Mission sozusagen. Ja, total. Aber ihr stoßt auch an eure Grenzen hier so langsam, ne, was die Räumlichkeiten angeht.
Ja, was die Räumlichkeiten angeht, wir sind hier 2018 in die Räumlichkeiten rein, da hatten wir so 5, 6 Mitarbeiter, da war das gut. Jetzt haben wir es eben fast verdoppelt und können die Kapazität gerade noch so erreichen, wenn der eine mal im Homeoffice ist, werden Schreibtische mitbenutzt. Das ist jetzt soweit, wir werden jetzt den nächsten Schritt gehen und auch Räumlichkeiten nochmal größere bekommen. Das passt dann schon so. Aber es zeigt eben auch unsere Entwicklung. Ne, mit der Lidl Deutschland Tour und auch der ADAC Cycle Classics haben wir eben jetzt gemeinsam mit Eschborn Frankfurt die drei größten Events. Das fordert Professionalität, das erfordert auch personelle Entwicklung und die sind wir da, aber natürlich braucht man auch entsprechend den Platz, damit man gemeinsam gut arbeiten kann.
Ja, ich ahne, ihr wisst es alles. Ich sage es trotzdem noch einmal ganz kurz: ASO, also Veranstalter der Tour de France beispielsweise, von vielen anderen wichtigen Rennen. Lüttich war jetzt gerade, Roubaix gehört dazu und eben auch die drei großen deutschen Rennen, die Deutschlandtour, Eschborn Frankfurt und die Star Classics. Und als ich gelesen habe, die ASO tritt jetzt hier auch namentlich auf in Deutschland, war mein erster Eindruck, okay, der deutsche Markt scheint ihnen wirklich wichtig zu sein.
Das ist so, das ist von Anfang an so gewesen. An sich würde die ASO nicht in ein Land, in Events investieren, wenn es ihnen nicht wichtig wäre. Also man macht jetzt keine Entscheidung mal einfach so, sondern es war ja schon damals die Entscheidung, warum sind wir nicht im Nachbarland aktiv? Deutschland hat eine große Radsport-Historie. Es gab Zeiten zur Tour de France, da waren die Einschaltquoten im deutschen Fernsehen bei der Tour größer als in Frankreich. Also das heißt, es ist Potenzial da und das Potenzial kann sozusagen auch in der Realität oder in der Zukunft wieder in die Realität umgesetzt werden. Von daher war es eine ganz strategische und bedeutende Entscheidung. Und jetzt halt mit den drei größten Rad-Events, die wir veranstalten, zeigt man, also mit der Übernahme von den Cyclassics zeigt man es nochmal. Jetzt haben wir auch eine Vereinbarung mit German Cycling getroffen bis 2050. Also da steckt eine Strategie und eine Langfristigkeit dahinter, ohne die es übrigens bei so Sportveranstaltungen oder Radsportveranstaltungen auch nicht gehen würde.
Also. Ja, aber es ist ja auch schon irgendwie ein Signal, ne? Also das fing ja gefühlt immer so ein bisschen an, ja, wir machen das jetzt mal, gucken mal, wie sich das entwickelt, könnte klappen und wenn nicht, dann halt nicht. Aber das ist jetzt ja schon ein klares Statement.
Das ist ein klares Statement. Das war vielleicht von Anfang an nicht so zu sehen, aber dass da eine Strategie dahinter steckte und ein Statement halt dafür, um was für den deutschen Radsport zu machen, das ist schon so da. Aber man hat natürlich auch den Gedanken dahinter, hinter jedem Invest steckt natürlich auch eine wirtschaftliche Entscheidung, das ist ja klar. Übrigens auch bei den Veranstaltungen geht's ja auch gar nicht anders, ne? Also die ganze Professionalität, die dahinter steht, das funktioniert nur mit entsprechenden Investments und auch mit Wirtschaftlichkeit. Das ist natürlich auch klar. Also es muss auch funktionieren. So, man ist jetzt keine Spende, die ASO für den deutschen Radsport sozusagen macht. Aber es ist sehr hilfreich für den deutschen Radsport, dass der größte Veranstalter der Welt hier investiert und das voranbringt.
Und nun gibt es ja sehr konkrete Pläne, den Grand Départ der Tour wieder nach Deutschland zu holen. 2017 war er in Düsseldorf. 2030, also dann genau 40 Jahre nach der Wiedervereinigung, soll die Tour in Dresden starten, dann durch Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt rollen. Das ist zumindest der Wunsch von sehr vielen Menschen, die sich dort dafür einsetzen. Und wir hören jetzt mal Thomas Hoffmann, den Präsidenten des Sächsischen Radverbunds, und Rudolf Scharping, inzwischen Ehrenpräsident von Cycling Germany.
Unter diesem Dach wollen wir letztendlich die Tour hierher holen als verbindendes Element, um vor allem auch zu zeigen, ja, was ist passiert in den 40 Jahren deutsche Einheit, wie sind die Länder hier im Osten, also insbesondere in Mitteldeutschland, integriert, was hat sich hier alles getan. Und gerade der Radsport hat hier eine sehr lange Tradition. Und aus diesem Grunde haben wir einfach gesagt, so, jetzt muss es losgehen. Wir müssen jetzt auf die Politik zu. Wir brauchen die Unterstützung ganz sehr. Ja, und dann mit aller Kraft voraus.
Ja, das ist in der Tat ein riesengroßes Projekt. Und wenn ich helfen kann, das zu verwirklichen, dann sehr gerne. Denn das ist ein sportlich weltweites Ereignis. Und es ist gleichzeitig eine Werbung für Dresden, für Magdeburg, für Erfurt, für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen. Das kann man besser nicht machen. Ich helfe mit den Möglichkeiten, den Verbindungen und den Persönlichkeiten, die ich kenne.
Ja, das waren die Funktionäre. Wir haben auch mit Fahrern darüber gesprochen. Hier kommen Niklas Behrens, Max Walscheid und Phil Bauhaus.
Das wäre natürlich super, ne? Also umso mehr in Deutschland ist, umso besser ist es natürlich. Also ich denke, dass Deutschland auf jeden Fall gut was auf die Beine stellen kann und das dann auf jeden Fall, natürlich als deutscher Fahrer ist natürlich immer eine Ehre und sowas, ist schon geil, ja.
Wäre absolut gigantisch für Deutschland und ich denke, bei eigentlich allen Radsportveranstaltungen, die man in den letzten Jahren in Deutschland gesehen hat, sei das die Deutschlandtour oder der Tour de France Start in Düsseldorf, war das Publikum immer begeistert. Ich kann mir total vorstellen, dass es lohnenswert für die ausrichtenden Städte sein könnte, insofern auf jeden Fall.
Ich glaube, so wie ich das jetzt dann auch von der ARD bei der Tour mitbekommen habe, ist das Interesse bei der Tour auch immer gestiegen in den letzten Jahren. Und so war es ja bei mir auch. Ich hab angefangen wegen Jan Ullrich, Erik Zabel damals, weil Radsport einfach sehr populär war in Deutschland. Und mit so einem riesen Event gibt man dann jungen Fahrern oder kleinen Kindern auch die Chance, das mal hautnah zu sehen und ein bisschen das Feeling aufzunehmen. So wie Kinder dann auch ins Fußballstadion gehen und dann sagen, ey Papa, ich will auch Fußball spielen. So kann ich mir das dann auch gut vorstellen, dass das Interesse am Radsport dann auch langfristig steigen könnte.
Also Grand Départ 2030 in Deutschland. Du sitzt ja sozusagen an der Quelle. Was sagen denn die Franzosen dazu?
Na, die freuen sich, dass es dieses Interesse aus Deutschland gibt. So, das ist ja auch im Sinne der Veranstaltung, die wir organisieren, wir wollen ja auch Lust machen darauf. Ne, es gibt ja neben der Deutschlandtour in Eschborn, Frankfurt und Hamburg gibt es darüber hinaus eben noch mehr. Und es wäre natürlich ein Riesending nach Düsseldorf 2017, wenn halt der Grand Départ halt wieder hierher kommt. Die Gespräche laufen, ne, und man muss sich das jetzt mal genau anschauen. Und das ist noch ein Weg auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es bis 2030 gar nicht mehr so lange hin, wenn man mal die Vorläufe sich anschaut. Wir als Deutsch, als Road Germany, wir begleiten das natürlich. Ich habe letzte Woche erst noch diese Woche mit Rudolf Scharping noch darüber telefoniert. Wir versuchen dass das gut bewertet wird.
Ja, hast du da ein Gefühl? Also ist das was gute Chancen haben könnte?
Ach, schwierig zu sagen, ehrlicherweise. Zum aktuellen Zeitpunkt. Wie gesagt, wir werden alles dafür tun, da die Werbetrommel mit zu rühren. Der Ansatz ist auch gut mit dem Thema 40 Jahre, ja. 40 Jahre Wiedervereinigung. Vielleicht muss man nochmal einen Punkt setzen. Gerade auch für die Tour de France oder für das Französische oder für Frankreich nochmal irgendwie so die Verbindung herzustellen. Ne? Das ist auch historisch auch immer ganz wichtig. Warum kommt die Tour dahin? Das haben wir jetzt auch in Italien gesehen. Da waren es ja die großen Namen, die großen französischen Fahrer, die auch so ein bisschen den Rahmen gebildet haben. Die Historie ist immer so ganz, ganz wichtig. Da muss man vielleicht nochmal ein bisschen kramen und Argumente für sich finden. Am Ende konkurriert man natürlich auch gegen andere Destinationen, Städte, Länder, die auch Interesse haben, natürlich, weil es ist einfach eines der größten Sportevents der Welt und das möchten auch andere haben, so dass wir uns schon ins Zeug legen müssen. Der Ansatz ich meine, ich bin selber in Sachsen geboren und das ist so Heimat und da weiß man auch, dass, glaube ich, so ein Event für die Region richtig gut wäre, auch so für gesellschaftlichen Zusammenhalt und einfach mal das Highlight dahinsetzen. Das ist schon richtig, aber jetzt da irgendwie abzuleiten, dass das auf jeden Fall was wird, ist, kann ich jetzt nicht machen.
Natürlich nicht. Klar, hast du denn eine Idee, wie lang so eine Warteliste ist für von Bewerberstädten, Regionen, Ländern, die den Grand Depart austragen wollen?
Schon lang.
Ja.
Also wir haben jetzt auch nicht alle Daten. Also ich habe jetzt nicht jeden Tag einen Anruf darüber und sage so, wir haben jetzt die und die. Aber wenn man mal mit den Kollegen spricht, und wir hatten jetzt auch, Christian Prudhomme war ja letztes Jahr bei den Cyclassics auch mit da und sich da mal ein bisschen ausgetauscht. Es ist halt, wie gesagt, eines der größten Sportveranstaltungen der Welt und da gibt es einfach Interessen, die da dran sind. Und man muss eben frühzeitig und langfristig planen. Übrigens ja auch, weil in Deutschland auch sondern Prozesse länger dauern, als man sie vielleicht erwartet. Von daher ist der Ansatz, der jetzt gewählt wurde, die Ministerpräsidenten da ins Boot zu holen, sich schon mal so ein grundlegendes Commitment zu holen und zu sagen, okay, wir können jetzt mal weiter verhandeln, ist grundsätzlich der richtige Weg.
Ja, nächstes Jahr, also 2026 Grand Depart in Barcelona, danach in Großbritannien, 28 wird sehr sicher in Frankreich wieder sein. Da muss man mal gucken, ne? Ob 29 wieder Frankreich, 30 Ausland. Also
ja, und ich meine auch, dass es mit der UCI eine Regelung gibt, wenn man natürlich etwas, wie nennen wir das, zu weit entfernt von Frankreich ist, dann kommt ja auch das Thema Ruhetag irgendwie dazu. Ja. Ne? Und es gibt schon die Regelung mit der UCI, dass man, wenn man jetzt weiter weg ist, braucht man ja eigentlich den Ruhetag nach den ersten drei Tagen auch wiederum als Reisetag. Und das funktioniert auch wiederum nicht jedes Jahr. So, und deswegen muss man da schon ganz genau hinschauen. Aber ganz jetzt mal ehrlich, unabhängig darum, der Jahreszahl, 2017 ist lange her. Und man sollte, glaube ich, alles dafür tun, dass dieses Event auch wieder nach Deutschland kommt. Ob das jetzt, ich nenne es jetzt mal 30 oder dann vielleicht auch 31 ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Der Anlass ist schön, das ist eine gute Story, aber wir sollten einfach alle zusammen in Radsport Deutschland dafür kämpfen, dass sowas möglich ist.
Naja, eigentlich die Brücke ist ja auch gar nicht so groß. Man kann ja sagen, auch damals ist Europa zusammengewachsen.
Ja,
Frankreich natürlich ein wichtiger Teil auch dessen, ne, als alliierte Macht. Also das würde schon funktionieren. Aber warten wir mal ab, das wird noch ein bisschen dauern. Lass uns mal über die Deutschlandtour sprechen. Wie soll die perspektivisch wachsen? Ihr seid jetzt bei 5 Tagen. Beliebte Frage in einem Perspektivgespräch: Wo sehen Sie sich in 5 Jahren und wo in 10?
Das ist ehrlicherweise eine gar nicht so einfach zu beantwortende Frage, weil wir jetzt die Deutschland-Tour seit 2018 hat sie das erste Mal stattgefunden. 2016 haben wir angefangen zu planen. Auch da sieht man, ne, wir haben 2 Jahre Vorlauf gehabt, damit man von den ersten Überlegungen, Budgetplanungen, konzeptionellen Gedanken, da das Rennen auf die Straßen halt irgendwie bekommt. Das Event entwickelt sich sehr gut. Und jetzt nicht nur rein sportlich gesehen nimmt das eine gute Entwicklung, auch so, ich glaube, das Zuschauerinteresse ist auch gewachsen. Wir haben an sich ganz gute Zahlen bei den TV-Übertragungen. Wir haben viel dafür getan, dass es eben ein Radsportfestival ist, wo viele mitmachen können. Also ein sehr inklusives Event. Nichtsdestotrotz, so ehrlich muss man dann auch sein, ist es so, dass man das Event jeden Tag voranbringen muss, jeden Tag dafür, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern man muss einfach täglich dranbleiben, damit sich das Event auch weiter entwickeln kann. Also es ist jetzt kein Selbstläufer, wo wir uns drauf ausruhen können, dass es so ist, sondern wir müssen dranbleiben, sei es beim Thema der Etappenorte, Streckenauswahl, Sponsoren ist sehr wichtig. Wir sind sehr froh, dass wir in den letzten Monaten sehr erfolgreich waren. Wir haben große deutsche Unternehmen mit dazu bekommen, mit Lidl und dem ADAC, also sehr auch wohl bekannte Marken. Das ist ja auch sehr wichtig für so einen Sport, wenn große deutsche Marken mit einsteigen. Das hat ja auch so einen Pull-Effekt. Ich glaube, das ist dasselbe bei den Profiteams halt, oder es ist ähnlich bei den Profiteams oder beim deutschen Profiteam halt. Also von daher, ehrlicherweise dann wiederum, nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich würde jetzt gerne sagen, okay, komm, in 5 Jahren sind wir sozusagen höchste Kategorie, auch wenn man das vielleicht gar nicht will, weil man ja eigentlich auch die deutschen Nachwuchsteams oder nicht Nachwuchsteams, sondern Kontinentalteams auch mitfahren lassen.
Das ging ja dann in der World Tour nicht.
Das ging ja in der World Tour nicht. Das haben jetzt Also ne, das muss man vielleicht nochmal erklären, das ist einfach regularisch nicht möglich, wenn man World Tour Event ist, dann fahren eben da World Tour Teams und die Continental Teams fahren halt nicht. Wir haben in Deutschland eben nur deutsche Continental Teams, die denen man auch gerne mal eine Chance gibt, so im Sinne der Nachwuchsförderung sich zu zeigen. Das würde nicht gehen. Und dann wiederum natürlich Tage zu erweitern, würde ich jetzt auch gerne sagen, ne? Also das Ziel muss an sich sein für so eine Rundfahrt in Deutschland, dass man ähnlich wie zum Beispiel bei der Tour de Suisse eine Wochenrundfahrt hat, ne? Das ist ein gutes realistisches Ziel, aber auch das ist herausfordernd. Das muss ich einfach mal so sagen. Von daher arbeiten wir hart daran, dass sich das weiterentwickelt, dass wir eine gute Basis haben. Aber wir müssen jeden Tag dafür gut arbeiten und gut vorangehen, dass sich das in die Realität umsetzt.
Wir haben eben ganz kurz über die Warteliste gesprochen für den Grand Départ in Frankreich. Wie lang sind eure Listen, was Städte angeht, die unbedingt Teil der Deutschlandtour sein wollen?
Na, sagen wir es mal so, die Situation hat sich schon so ein bisschen verändert. Also ich weiß ja, bin ja selber viel unterwegs gewesen und habe das Event bei den Städten präsentiert und dafür Werbung gemacht und gesagt, so wollt ihr nicht Teil davon sein und wir machen was Großes und so weiter. Es ist jetzt auch schon so gewesen, dass wir Etappenorten absagen mussten, weil wir uns für einen anderen Ort entschieden haben. Aber es ist auch so, dass wir nach wie vor schon noch viel unterwegs sind und bei den Landräten, bei den Bürgermeistern und bei den Stadträten dabei sind, um das Event vorzustellen und bestmöglich voranzubringen. Also ich will nicht sagen, es gibt die Warteliste, die ist jetzt, sagen wir mal so, die ist zum Teil da und zum Teil eben halt noch nicht. Also da kann ich auch, da stehen wir, oder andersrum ausgedrückt, da stehen wir schon auch vor den Herausforderungen, wenn man jetzt mal in Deutschland guckt, ökonomisch, was da so los ist. Und was Städte so an Herausforderungen haben, was sie alles machen müssen, dann ist halt ein Event wie eine Deutschlandtour und übrigens auch andere Events sind ja mehr oder weniger freiwillige Leistungen. Und ja, es kostet auch Geld dafür und da müssen wir schon dafür werben, dass wir mit der Deutschlandtour auch vorangehen können und auch Etappenorte für uns gewinnen, auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten. Und so ist nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es auch weiterhin herausfordernd bleibt.
Ja, ich würde gerne mal mit dir was durchspielen. Also ich glaube, das finden viele spannend, mit dir darüber zu sprechen, wie so eine Rundfahrt eigentlich entsteht. Also dieses Jahr Start in Essen, dann geht's durch Sauerland nach Kassel, am letzten Tag die Etappe von Halle nach Magdeburg. Und ich nehme jetzt mal an, dass du schon weißt, wo es nächstes Jahr sein wird und vielleicht auch schon übernächstes Jahr, zumindest in den ersten Zügen. Aber mal angenommen, wir haben ein weißes Blatt Papier. Wie beginnt eigentlich die Planung für eine Rundfahrt für die Deutschlandtour?
So war es ja ganz am Anfang mal von der Deutschlandtour, dass man ja vom weißen Blatt Papier angefangen hat. Also wenn das so ist, überlegen wir uns als Veranstalter konzeptionell, in welche Teile Deutschlands wollen wir hin? Was wollen wir einerseits zeigen? Also da kommt immer so ein touristisches Level mit dazu oder auch so ein Marketing-Gesichtspunkt und auch sportlich gesehen. Es geht ja auch immer darum, wir haben ja in Deutschland Mittelgebirge, wir haben Flachland, wir haben Alpenregionen. Was können wir in vier beziehungsweise mit Prolog in 5 Tagen Wettkampf, wie können wir die Rundfahrt so gestalten, dass sie nicht am ersten Tag entschieden ist, dass sozusagen Spannung bis zum Schluss entsteht, aber dass auch, sorry, ich kämpfe noch ein bisschen mit Husten im April, dass es auch sportlich so spannend ist, dass über die verschiedenen Tage auch Interesse von Zuschauern halt irgendwie da ist. So, und dann muss man jetzt sagen, okay, gibt es vielleicht schon Interesse, wo wir schon mal waren mit der Deutschlandtour, also sozusagen, dass einem Ort gesagt oder eine Etappenort oder eine Region gesagt, hey, wir hätten es ganz gerne mal und das matcht sich dann mit den Gedanken, die wir haben und dann können wir sozusagen an Gespräche, die wir mal vorher geführt haben, anknüpfen und können dann sagen, okay, dieses Jahr oder nächstes Jahr oder übernächstes Jahr passt das vielleicht. Und auf der anderen Seite gehen wir dann tatsächlich auch selber auf Etappenorte zu und sagen dann, hättet ihr nicht Lust? Und so entsteht eben, wir nennen das immer so ein bisschen das Lidl-Deutschland-Tour-Puzzle halt in dem Moment, dass wir sagen, so Stück für Stück kreieren wir aus einem Konzept, aus einer Idee heraus mit dem Interesse von Etappenorten die Deutschlandtour. Und parallel ist es dann halt so, dass wenn wir Gespräche mit Etappenorten haben, dass wir dann mit Fabian Wegmann zusammen draufschauen, okay, wir haben die und die Region, wie können wir jetzt Etappenorte miteinander verbinden, um halt dann wiederum eine schöne Strecke zu entstehen. Also das muss ich ganz klar sagen, es ist jetzt also nicht so, dass der Fabian hingeht und sagt, ah, ich würde gerne mal da und da lang fahren und das machen wir mal, sondern es geht eher so von der Örtlichkeit, von den Etappenorten aus, weil das auch ganz klar gesagt, die Etappenorte sind bei uns Partner, da gibt es einen partnerschaftlichen Vertrag mit Leistung und Gegenleistung, das ist auch wirtschaftlich und finanziell die Basis dafür, dass so ein Event stattfinden kann und auch ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir kreieren das sozusagen aus dieser Richtung auf und bauen es dann ins Sportliche rein und dann ist der Fabian unterwegs, guckt sich das und mit unserem Kollegen Daniel Noah, der für die Rennstrecke noch verantwortlich ist, die gucken sich das erst auf der Karte an, sind dann live draußen und suchen dann im Gelände noch Anstiege oder lassen was weg oder kreieren sozusagen den sportlichen Wert daraus. Und das ist dann, wie gesagt, ein Puzzlespiel, weil am Ende kann es auch mal sein, dass der Prozess der Etappenortfindung vielleicht an ein oder anderen Stelle zum Ende kommt, weil zum Beispiel auch ein politischer Rat einer Stadt, also das oberste Gremium in den Städten sind ja die Gemeinderäte oder Stadträte, die dann sagen, nee, okay, wir finden das zwar spannend, aber in diesem Jahr oder für das Jahr XY in der Zukunft machen wir es nicht, weil die finanziellen Mittel sind nicht gegeben. Und dann müssen wir natürlich auch so planen, dass wir mehrere Varianten, also Plan B, Plan C, Plan D im Kopf haben, weil das Problem ist ja dann, wenn eine Rundfahrt wie die Deutschlandtour zu 90% steht und man hat noch einen Etappenort offen, dann kann man ja nicht irgendwann 3 Monate vorher anfangen sagen, hier, wir brauchen noch einen Etappenort, sondern es ist halt sehr viel kleinteilige Arbeit, die parallel läuft, um es dann halt am Ende zusammenzubringen. Ja.
Ist es schon vorgekommen, dass ihr eigentlich gesagt habt, das wäre schon cool, hier lang zu fahren, aber es geht einfach nicht aus diversen Gründen, auch was die Sicherheit vielleicht angeht und Verkehrsberuhigung, die halt da sind und nicht wegzumachen sind. Das sind ja natürliche Grenzen fast für euch.
Genau, es gibt ganz praktisch gesehen, ne, wenn man Start- und Zielort miteinander verbinden will, dürfen die ja auch nicht zu weit voneinander weg sein. Also wir haben ungefähr durchschnittlich von der UCI vorgegeben Etappenlängen von durchschnittlich 180 Kilometer über die gesamte Deutschlandtour. Das heißt, es kann mal eine länger und mal eine kürzer sein. Das muss im Schnitt passen. Das heißt aber auch, dass wir haben ja das klare Konzept auch innerstädtische Zielrunden zu fahren, weil das wiederum auch gut für die Etappenorte ist und auch für den Zuschauer vor Ort, der dann sieht, was passiert denn in einem Ort, auch sportlich das nachvollziehen kann und auf den Leinwänden das auch sehen kann. Aber die dürfen dann sozusagen nur eigentlich 150 Kilometer auseinander sein, weil man zusätzlich noch mal ein bisschen mit dem Gelände spielt, mal links fährt, mal rechts fährt. Und natürlich ist es dann auch mal vorgekommen, dass man gesagt hat, okay, das funktioniert aus Streckenlängensicht halt irgendwie nicht. Oder dass man an bestimmten Stellen festgestellt hat, als dann die Strecke angeschaut wurde, hier an der Stelle können wir eigentlich nicht durch, weil irgendwie eine Brücke zu flach ist oder irgendwie ein Straßenabschnitt dann eine Baustelle hat oder irgendwas eben anderes dazwischen kommt. Es kommt schon mal vor. Aber wenn das dann so ist, findet man schon Lösungen, da irgendwie drumherum zu fahren und so weiter. Das geht schon. Aber wir haben natürlich auch die Situation, dass auch eine Strecke, die dann zwischen zwei Etappenorten auf der Karte geplant wurde, angeschaut wurde, natürlich auch von einem Ort, den wir durchfahren wollen, auch mal gesagt werden kann, Moment mal, das ist an einem Wochentag, ne? Prolog ist am Mittwoch, erste Etappe Donnerstag, zweite Etappe Freitag, das ist ein Wochentag, wir müssen hier Straßen sperren, das halten wir für schwierig. Dann kam es auch schon mal vor, dass wir gesagt haben, okay, na dann fahren wir halt drumrum um den Ort, was dann auch wiederum herausfordernd ist, weil dann wird die Etappen wieder länger. Auf der anderen Seite haben auch schon Orte gesagt, Moment mal, ihr fahrt mit der Deutschlandtour. Nee, fahrt mal bei uns durch. Das ist dann die andere Geschichte. Das kommt auch vor. Aber ja, es ist eben kein Stadion in dem Sinne, was wir bespielen, sondern wir müssen es dann eben zusammenstellen, dass halt eine gute Rundfahrt entsteht.
Ja, und das muss man auch mal wieder sagen. Es ist ja auch in Deutschland kompliziert dahingehend, dass es gibt Landstraßen, die kannst du regional irgendwie klären, aber dann gibt es auch Bundesstraßen, die wieder von Berlin gesteuert werden irgendwie, ne?
Naja, ja und nein, sagen wir mal so, wir haben halt in Deutschland das System der kommunalen Selbstverwaltung. Das bedeutet, dass es schon mal sein kann, dass unsere Streckenverantwortlichen unterwegs der Lidl Deutschland Tour einfach mal 60 verschiedene Genehmigungsbehörden halt haben und die müssen alle angehört werden. Und wir haben uns das System halt so aufgebaut, dass wir schon mit allen sprechen und denen erklären, was passiert denn hier. Weil es passiert nämlich recht viel, ne? Da kann ja nicht einfach so mal ein Radrennen stattfinden, sondern eine Straße muss gesperrt werden, da muss Material da sein, es müssen Helfer da sein, es muss einfach frei und sicher sein. Und das müssen wir erklären. Das heißt, es gibt einen guten und intensiven Prozess, dass alle da wissen, was da passiert, dass es genehmigt werden kann. Und da haben wir jetzt seit den Jahren ein gutes System entwickelt, wo wir alle an die Hand nehmen und sagen so, das ist jetzt auch nicht groß aufwendig für dich, sondern die meiste Arbeit liegt eigentlich bei uns. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Es gibt ein sogenanntes Streckenlisting. Da ist dann pro Etappe eins und da ist jede noch so zuführende Straße auf die Rennstrecke benannt und dann steht genau drin, wo steht ein Streckenposten, welches Verkehrsmaterial, was ist ein Gitter, wo ist Polizei etc., sodass das alles minutiös vorbereitet ist. Man kann nichts dem Zufall hinterlassen, muss alles aufgeschrieben werden und das zieht natürlich wahnsinnig viel Arbeit nach sich, aber man muss das halt machen. Man muss es in Deutschland machen, damit es funktioniert.
Ja. Beliebte Frage, ich weiß, bei euch nicht so gern gehört die Frage, wann gibt es die Deutschlandtour für Frauen?
Was heißt nicht beliebt? Das ist schwierig zu beantworten, ehrlicherweise, weil, wie ich ja schon dargestellt habe, hat die Deutschlandtour der Männer, die wir gemacht haben, hat eben ihre Herausforderungen. Und jetzt einfach zu sagen, okay, wir hängen da die Deutschlandtour der Frauen halt irgendwie dran oder machen es an anderer Stelle, ist halt für uns super schwierig, weil wir uns tatsächlich auf das gerade konzentrieren müssen, was wir selber machen, weil es einfach Herausforderungen gibt. Nichtsdestotrotz ist ja auch der Kalender des Frauenradsports gut gefüllt mittlerweile. Man würde bestimmt einen Kalenderpunkt finden oder man könnte es schon logistisch mit anbringen, aber ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. In meinem Körper sind zwei Herzen oder sagen wir mal so zwei Seiten, wo ich halt selber sagen würde, klar, das ist total wichtig, dass wir das machen, aber aktuell sind wir auch noch nicht in der Lage. Vielleicht ist es auch irgendwie ein Sponsor oder ein Unternehmen da draußen, was sagt, Moment, also sie würden ganz gern, aber es fehlt sozusagen nochmal an dem letzten Kick. Also ich kann nur alle einladen, die Lust haben auf diesen Sport. Wir wissen alle jetzt, wo wir als Veranstalter sitzen. Wir sagen, okay, wir hätten da Interesse daran. Dann ist natürlich nochmal eine andere Voraussetzung da. Also es braucht tatsächlich auch einfach den Support von Sponsoren und auch der Medien, ne? Also Radsport ohne TV-Übertragung ist nicht durchführbar, weil einfach eine Grundlage da ist. Selbst das muss geklärt sein. Also es bleibt eine Herausforderung und das kommen wir nochmal zurück. Die ASO hat eben auch viel, ja, hat eben auch viel in das, was bisher da ist, investiert. Und da jetzt nochmal den Weg zu gehen, da braucht es einfach Support, ne? Und im Sinne von Unterstützung und einfach Unternehmen, Personen etc., die sagen, hey, wir gehen diese Reise mit, weil wir es sehen. Ne?
Ist es denkbar, dass ihr die Thüringen Ladies Tour zum Beispiel übernehmt, also wo ja ein bestehendes Konzept da ist, das ist gewachsen in der Region, anerkannt? Und ihr habt ja auch große Sponsoren an der Hand, die vielleicht auch bereit wären, noch mehr auszugeben. Ist das ein Modell, was
möglich? Aktuell nicht.
Nee, okay. Ist es denn einfacher vielleicht, also Deutschlandtour ist natürlich total nachvollziehbar für viele, glaube ich auch, dass eine Rundfahrt nochmal ein ganz anderer Aufwand ist und das schwierig zu stemmen ist, dass ihr bei den Eintagesrennen in Deutschland ein Frauenrennen andockt? Also ich komme jetzt hier aus Lüttich, habe ich eingangs erwähnt. Klar, das ist ein großer Radsportmonument. Die haben es aber eigentlich ganz gut gemacht jetzt, finde ich. Das war früher auch anders. Jetzt starten die Frauen zeitversetzt nach den Männern und kommen halt so anderthalb Stunden später ins Ziel. Das heißt, die Strecken müssen jetzt nicht ewig lange zusätzlich gesperrt werden. Es findet alles, also die Infrastruktur ist eh da. War auch total schön zu sehen, die Präsentation, die Teampräsentation am Samstag gemeinsam. Also ja, es gibt ja viele Teams, die auch inzwischen Männer- und Frauenabteilungen haben so. Und die waren gemeinsam auf der Bühne. Das war eigentlich echt schön zu sehen. Ist das in Anführungsstrichen leichter umzusetzen als eine eigene Rundfahrt?
Also ist mit Sicherheit einfacher umzusetzen. Jetzt können wir mal ganz ins Detail gehen. Bei Eschborn Frankfurt müssten wir ein Rennen absagen, um halt ein Frauenrennen reinzubringen.
Das U23-Rennen zum Beispiel.
Genau, wir müssten das U23-Rennen sagen, okay, wir machen das nicht, weil, das ist auch nochmal wichtig, wir haben als Vorgabe von den Behörden für das 1. Mai-Rennen, alles muss zwischen 8 Uhr und 17 Uhr stattfinden. Und es findet halt ganz viel statt und wir benutzen Straßen doppelt und hintereinander, die halt schon gesperrt sind, um da Rennen stattfinden zu lassen. Wir haben jetzt auch die U23 zum Beispiel, die nach der Elite startet, auch aus logistischen Gründen, um wiederum dem Breitensportrennen, was morgens da ist, wiederum mehr Platz zu geben, weil wir natürlich auch einen Ansatz haben, das Breitensportrennen Rennen ist ein wichtiger finanzieller Aspekt für uns. Umso mehr Leute mitfahren, umso besser ist das für das Event und für uns in dem Sinne halt auch. Wir müssten ein Rennen rausschmeißen. Und das ist natürlich dann, warum jetzt ein U23-Rennen, wo es übrigens nicht mehr so viele gibt international, würde man sozusagen, wir cutten die Nachwuchsarbeit und setzen dafür ein Frauenrennen an. Auch nicht einfach. Bei den Classics ist es ähnlich. Der Zeitplan ist mega voll. Also wir haben ja die Situation, alle kommen ja in das gleiche Ziel rein. Das ist bei Lüttich, Bastogne, Lüttich im Zweifel auch.
Ja, so.
So, genau. Aber es findet eben noch am selben Tag im Breitensportrennen statt, was auch 12.000 Teilnehmer hat, die auch ins Ziel kommen und die auch eine gewisse Zeit halt irgendwo brauchen. Also man muss sich dann halt cutten. Und das ist natürlich, Das ist eine schwierige Entscheidung. Und wie gesagt, die Zeitpläne sind sowas von ausgereizt, dass es nicht einfach ist.
Ja, und das muss man, glaube ich, auch offen sagen. Die Jedermann-Rennen sind natürlich toll für den Breitensport, aber für euch ja finanziell auch wahnsinnig wichtig, ne? Weil die zahlen alle einen ganz ordentlichen Startbetrag und das ist schon ein großer Posten, den ihr braucht für die Finanzierung, ne?
Ja, das ist, also die Finanzierung ist eben die Sponsoren aus der Wirtschaft, jetzt gerade bei den Eintagesrennen, das Thema des Breitensports, weil wir ja natürlich auf der anderen Seite auch Kosten haben. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, als ob ich jetzt eine Straße für ein Profirennen für 10 Minuten oder eine halbe Stunde sperre. Ich habe genau dasselbe Material, ich habe genau denselben Streckenposten, der ist vielleicht ein bisschen weniger da. Ich brauche den Verkehrsabsicher, ich brauche Verkehrszeichenpläne etc. Also es ist total wichtig, dass so ein Breitensportrennen mit da ist, weil man es dann zusammenbringen können. Also nicht umsonst hat ja auch rund um Köln hat genau dasselbe Prinzip. Der Münsterland Giro hat genau dasselbe Prinzip. Es braucht den Breitensport davor, um überhaupt dieses Art des Radsportkonzepts im öffentlichen Raum auch darstellbar zu machen, ohne Frage. Und das ist wiederum unsere Aufgabe, das auch so attraktiv zu gestalten, dass Breitensportler auch kommen dafür und in ihrer Freizeit da mitmachen.
Ja, ich lebe das ja jedes Jahr in Hamburg, also das Jedermann-Rennen ist nicht wegzudenken und die sind dann ja auch wiederum und deren Angehörige auch an der Strecke und im Zielbereich und das macht es ja dann oft zu so einem großen Radsportfest auch.
Und das ist, ich weiß jetzt, bin jetzt nicht ganz, ob es total einmalig in der Welt ist, aber diese Position, dass wir alles an einem Tag machen, das gibt's nicht so oft. Und das ist natürlich einerseits eine Notwendigkeit, weil ich kenne jetzt nicht eine Situation, dass man an einem Wochenende, man hat an einem Samstag ein großes Breitensportrennen und hat schon mal viele Straßensperrungen und am Sonntag deckeln wir noch mal ein Profirennen halt mit oben drauf. Also es ist einfach, das ist auch behördlich gesehen gar nicht nachvollziehbar. Also ich will gar nicht drüber nachdenken, wenn am Samstag, wenn der Einkaufstag ist und ganz andere Interessen in so einer Stadt da sind, da Straßen zu sperren. Also ne, das wir es muss diesen zusammenhängenden Festivalcharakter überhaupt geben, damit sowas stattfinden kann.
Ja. Wir hören zum Thema Frauenradsport und Rennen in Deutschland nochmal Liane Lippert.
Ja, ist auf jeden Fall sehr schade. Auf jeden Fall, gerade Frühring-Rundfahrt war ein wirklich schönes Rennen. Aber der Kalender wird immer größer und ich konnte es sowieso nicht fahren in den letzten Jahren. Aber trotzdem wäre es natürlich schön, wenn noch irgendein World Tour-Rennen doch noch in Deutschland zustande kommt irgendwann. Es gibt tatsächlich das Stuttgarter Rennen. Das ist sogar ein Pro- oder UCI 1.1 Rennen, das muss ich sagen. Ist auch super organisiert, kann ich aber leider meistens auch nicht mitfahren wegen dem Kalender. Aber ja klar, es sollte auf jeden Fall noch mehr gehen und mehr Rennen. Aber nicht nur für uns, auch für gerade die Nachwuchsfahrer, würde ich sagen, sollte da ein bisschen mehr sein, dass zum Beispiel das Level in Spanien gibt es da zum Beispiel viel mehr Rennen und auch in Holland und Belgien natürlich. Aber ich muss auch sagen, wenn jetzt ein Rennen wäre in Deutschland, gerade für mich persönlich, wäre es sogar wirklich schwierig für alle drei Grand Tours. Ich kann mich dann natürlich schon für einsetzen, aber ich kann selber nicht am Start stehen.
Ja, ich habe Matthias Pietsch hier gerade viel Nicken gesehen in den letzten 50 Sekunden. Das sind ja Sachen, die du auch schon sagtest. Also der Rennkalender ist voll. Und was man auch sagen muss, das darf man auch nicht unterschätzen, dass die Frauenteams natürlich auch längst an ihre Grenzen gestoßen sind. Also auch logistisch, die können teilweise die Rennen nicht mehr mit voller Mannschaftsstärke besetzen, war jetzt auch in Lüttich beispielsweise so, weil sie gar nicht genügend Fahrerinnen haben, gar nicht genug Material haben.
Das Pensum dann.
Ja, genau. Das ist mal so leicht gesagt, wir brauchen mehr Rennen, aber
man kommt an Kapazitätsgrenzen und da braucht es halt wieder, bin ich jetzt der Meinung, auch den nächsten Professionalitätssprung halt auch in dem Gebiet, dass man einerseits sagen kann, okay, der Kalender macht jetzt Sinn. Ich meine, also wir können ja mal anfangen, ein neues Männerrennen halt irgendwie zu planen. Da stehst du vor genau denselben Herausforderungen. Okay, wann denn eigentlich?
Wie kommst du da rein in
den Kalender? Genau. Ja. Also wenn man das Jahr mal anguckt, ne, es geht los mit Tour Down Under, dann ist immer im Februar halt in Oman und in Saudi-Arabien und dann gehen wir halt in die Frühjahrsklassiker. Da kann man ja mal versuchen, da irgendwie ein Rennen unterzubringen, wo einerseits Fahrer sagen und Teams sagen, ah, okay, das ist ja interessant, da gehen wir dann halt irgendwie hin. Also es ist auch im Männerbereich sind wir an Grenze oder auch im August. Also der August nach der Tour, das Arctic Race of Norway, eigene Veranstaltung von ASO, Polen-Rundfahrt, La Vuelta, Deutschland-Tour, Plouay, Tour of Britain kommt dann halt im Endeffekt noch, Cyclassics, also auch der Kalender ist mega voll und ich habe das Gefühl, mit dem Frauenradsport ist es jetzt noch nicht so ganz strukturiert, es ist alles sehr schnell im Endeffekt gewachsen, vielleicht kommt da jetzt auch nochmal eine Phase, das sind aber alles jetzt keine Entschuldigung halt irgendwie dafür, dass das da ist, sondern es ist schon auf unserer Agenda, aber ich sehe nicht die Möglichkeit, tatsächlich aus eigener Tasche halt heraus zu sagen, okay, weil jetzt alle anderen Rennen irgendwie ein Frauenrennen haben, machen wir diese Investitionen halt auch. Sondern es braucht halt wirklich, wie ich schon mal gesagt habe, den Support auch von außen und zu sagen, okay, wir tragen das mit. Weil am Ende, es kostet alles sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Geld und niemand investiert ohne Ende in was sich nicht rechnet. Das klingt jetzt leider sehr unromantisch, ist aber halt einfach so.
Ja. Hast du eigentlich persönlich ein Lieblingsrennen im Radsport?
Ich finde schon, also ich bin auch Fan der Klassiker. Das ist, glaube ich, jeder Radsportfan guckt da halt drauf. Ich finde die Rennen, das sind nicht die eigenen, aber ich finde schon tatsächlich die Flandern-Rundfahrt sehr, sehr spannendes Rennen. Aber natürlich auch, klar, so Paris-Roubaix und auch jetzt Lüttich-Bastogne-Lüttich sind schöne Rennen, ja. Genau. Und auch, kann man auch ganz offen sagen, ich meine, bei der Tour de France, das ist natürlich das Jahreshighlight für den ganzen Sport, da dreiwöchige Rundfahrt, ne, großes Prestige, große Leidenschaft, großes Leiden, großer Erfolg in dem Sinne. Ich finde aber auch, darf ich auch sagen, den Giro d'Italia spannend, weil einfach das früher im Jahr kommt, das heißt, es sind noch nicht alle so fit halt, also fit, die sind schon alle fit, aber es kommt halt sozusagen, es wird nochmal ein bisschen andere Prioritäten gesetzt und es kann halt auch durchaus mal sein, dass ein paar Überraschungen halt irgendwie dabei sind. Das war ja jetzt in der letztjährigen Ausgaben der Tour, weil da wusste man schon, wer sind die Protagonisten und wer kämpft da um was. Also das, gibt verschiedene Rennen, die ich gerne mir anschaue.
Ja, der von dir angesprochene Giro startet am 9. Mai in Albanien übrigens dieses Mal. Da haben wir wieder das Ding, Start am Freitag, dann 3 Tage und am Montag Ruhe und ja. Transporttag, so wie wir es jetzt bei der Tour zuletzt in Kopenhagen hatten und wo es dann auch in 2 Jahren in Great Britain so sein soll. Also, dann der Giro. Am 5. Juli beginnt die Tour de France und da habe ich große Neuigkeiten für euch. Wir planen gerade 2 große Live-Shows mit tollen Gästen. Ich kann noch nicht mehr verraten. Sehe, wie du mich auch schon neugierig anguckst. In der nächsten Folge schon, die erscheint am kommenden Montag, dann haben wir vielleicht ein paar Einzelheiten für euch und dann erfahrt ihr auch, wie ihr dabei sein könnt. Also ein bisschen müsst ihr noch warten. Hört gern rein in die nächste Folge mit großen Neuigkeiten. Die verpasst ihr nicht, wenn ihr uns abonniert. Bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter, schreibt uns gerne an tourfunk@sportschau.de und den Tourfunk hört ihr natürlich zum Beispiel in der ARD Audiothek. Für dieses Mal sage ich Danke an Matthias Pietsch.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein durfte.
War sehr spannend und ich bin Moritz Kasserleit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk. Der Radsport-Podcast der Sportschau.